Nimm's Rad, der Podcast. Heute mit einem besonderen Co-Host in einem besonderen Format und gleich zwei besonderen Gästinnen. Ihr hört jetzt gleich eine Live-Aufzeichnung eines Gesprächs, das wir im Rahmen des Bike Travel Forums auf der Eurobike geführt haben. Und wir, das sind Norman Bielig, Chef der Kreativagentur Desirelines und Host des gleichnamigen Podcasts. Ja, und ich. Wir durften begrüßen Bernadette Felsch, Vorsitzende des ADFC Bayern und damit auch Beauftragte des Radentscheids Bayern, und Jill Warren, CEO der European Cyclists Federation. Es war eine große Freude, es war ein großer Spaß mit zwei wirklich unterhaltsamen, leidenschaftlichen und sehr kämpferischen Frauen. Enjoy! Kameras laufen anscheinend, davon wusste ich jetzt noch nichts. Aber herzlich willkommen all den Menschen hier vor Ort. Herzlich willkommen aber auch all den Menschen, all den ZuhörerInnen, die das heute als Podcast hören, weil die Aufregung ist groß. Es gibt einen Cross-Podcast, einen Doppel-Podcast. Wir begrüßen also die ZuhörerInnen von Desirelines, Norman Bieligs Podcast. Also wir sitzen hier auch am digitalen Lagerfeuer, wie immer so schön sagt. Und die ZuhörerInnen meines Podcasts, des Nimm's Rad Podcasts. Und die Aufregung ist natürlich riesig. Wegen unseren beiden Gästinnen, mit denen wir jetzt 3,5 Stunden sprechen dürfen. Fast zum einen Bernadette Felsch aus meiner Heimatstadt München. Sie ist Vorsitzende des ADFC Bayern. Und mit Jill Warren, CEO der European Cyclists Federation. Wir werden euch gleich ausführlicher vorstellen, aber Norman, da du das hier alles zu verantworten hast, erstmal die große Frage, warum sind wir hier in dieser Konstellation?
Warum sind wir hier in dieser Konstellation? Es ist, glaube ich, für einige vielleicht schon so ein gar nicht so der normale Rahmen einer Tourismuskonferenz, sondern wir machen ja dieses Thema Ökosystem und auch Business-Ökosystem sehr stark auf, weil wir glauben, dass das Thema Kooperation und Kollaboration elementar wichtig ist und in den letzten Jahren ein Stück weit runtergefallen ist. Deswegen ist jetzt auch, dass der NRVK zeitlich an die Eurobike angeschlossen worden ist, ein aus meiner Sicht super wichtiges Zeichen, um Politik, Verwaltung, Industrie, Tourismus noch viel stärker miteinander zu vernetzen. Und deswegen sitzen wir in dieser Konstellation hier, dass wir einerseits diese ja, strategische Ebene mit der EU haben und dass wir andererseits diese sehr umsetzungsorientierte Ebene, also die lokale Ebene, auch einfach mit drin haben. Das ist aus meiner Sicht ganz relevant, weil auf der einen Ebene werden ja schon langfristige und wegweisende Entscheidungen getroffen. Auf der anderen Ebene werden diese ganzen Geschichten umgesetzt und in vielen Gesprächen, in der Vorbereitung jetzt auch, habe ich mit LokalpolitikerInnen gesprochen und die waren alle, ja, es wird halt lokal entschieden. Also es ist, auf nationaler Ebene wird schon viel geredet, aber es sind an sich relativ viel Weichen gestellt. Es muss lokal umgesetzt werden und das ist die Krux gerade. Und was mir wichtig ist, und du hast mich ja gerade gefragt, ob ich heute früh noch laufen war, und ich habe passenderweise einen Podcast da gehört und da ging es darum, ja, wie stelle ich Fragen und da offener ranzugehen, um andere Ergebnisse zu bekommen. Und er sagte, stell auf gar keinen Fall die Frage, wie kann ich dir helfen, weil es die andere Person immer in eine Opferrolle bringt, sondern deswegen ist für mich heute auch eher so diese Frage, wie gestalten wir gemeinsam dieses Ökosystem Fahrrad und was können wir als Tourismus, als Industrie für diese politische Arbeit auch einfach dazu bringen. Darum geht es mir heute und deswegen sitzen wir in der Konstellation da.
Mhm. Spannend. Also die Frage wird heute nicht fallen. Wie können wir euch helfen? Aber um das alles zu erreichen, werden wir euch erstmal kurz vorstellen, dann tatsächlich Fragen stellen und hoffen, dass sich so ein Gespräch ergibt. Perfekt wäre es, wenn ich mich ein bisschen zurücklehnen kann. Und ihr redet aber erstmal zu dir, Bernadette. Du bist gelernte Reiseverkehrskauffrau, aber dann auch Diplom-Politologin und seit über 2 Jahrzehnten, was man dir nicht ansieht, bei der Landeshauptstadt München in diversen Positionen, auch in diversen Referaten, aber seit 3 oder 4 Jahren jetzt Mitarbeitende, seit wie vielen Jahren?
Seit 3.
3 Jahren ist es, gell? Ich glaube, es war in der Corona-Zeit. Mitarbeitende von Katrin Habenschaden, die nicht vielleicht jeder kennt außerhalb von München. Sie ist unsere 2. Bürgermeisterin. Aber vor allem bist du auch in vielen Vereinen engagiert und warst stellvertretende Bundesvorsitzende des ADFC bis seit 2018 Vorsitzende vom bayerischen ADFC und somit auch die Beauftragte gewesen für das Volksbegehren Ratentscheid. Du sitzt auch hier mit dem Ratentscheid Bayern-T-Shirt und hast mir gerade erzählt, es wird nicht mehr nachgedruckt.
Genau, jetzt sehr wertvoll.
Es ist sehr wertvoll, also jeder sollte noch schauen, dass er ein Ratentscheid Bayern-T-Shirt bekommt. Weil das gleich so ein sensibles Thema ist und vielleicht auch ein bisschen schmerzhaftes Thema, gebe ich das ab an Norman,
weiter reinzubohren. Wie die Karten zugeschoben werden, aber ich fand es interessant, ich habe gestern noch deinen LinkedIn-Post gesehen, dass du hier in Frankfurt unterwegs warst mit dem Stefan Lüdecke und dich auch unterhalten hast und er sagte, dass der Radentscheid hier die Weichen gestellt hat für eine Entwicklung hin zu mehr Radverkehr.
Zwischenfrage, wer ist Stefan Lüdecke?
Der Radverkehrsbeauftragte der Stadt Frankfurt.
Okay.
Genau. Deswegen die Frage, also Ratentscheid Bayern ist jetzt erstmal gekippt worden, aber was für einen Impact, glaubst du, wird es trotzdem, also mit dieser ganzen Diskussion, die es da drum gab, hat es ja trotzdem einen sehr, sehr großen Impact. Die Unterschriften, die es gab, waren enorm. Was für einen Impact, glaubst du, wird er haben?
Ich denke, wir haben trotz allem einen sehr großen Impact. Also es war uns schon recht klar, dass die Staatsregierung versuchen wird, uns irgendwie abzuräumen, weil sie es mit den allermeisten Volksbegehren in Bayern bisher gemacht haben. Also immer in dem Moment, wo die CSU entscheidet, wir bringen es vor den Bayerischen Verfassungsgerichtshof, war es eigentlich vorbei, weil der Bayerische Verfassungsgerichtshof ist einerseits politisch besetzt, andererseits auch sehr, sehr übergenau manchmal. Und das einzige Volksbegehren, das es in Bayern überstanden hat, die Gerichtsverhandlungen, waren die Studiengebühren. Das war der einzige Ausrutscher. Wir haben sehr, sehr, sehr akribisch gearbeitet und haben uns deshalb Chancen ausgerechnet, dass es uns so geht wie den Studiengebühren, dass wir die Zweiten werden, die mal durchkommen. Aber nein, also es wurde sehr, sehr kleinteilig bei uns geurteilt und nach etwas gesucht, hatten wir auch den Eindruck, um uns abzulehnen, weil die bayerische Staatsregierung ja beschlossen hat, Söder, nachdem sie jahrelang gesagt haben, ein Ratgesetz braucht es nicht für Bayern, das wäre Bürokratie und das würde die Kommunen bevormunden und überhaupt und so, niemand will sowas. Haben sie im Januar, just an dem Tag, nachdem ich im Ministerium angerufen habe und gesagt habe, ich habe jetzt hier 100.000 Unterschriften, ich würde die gerne abgeben, hat Söder verkündet, ja, also wir machen jetzt ein eigenes Ratgesetz. Und das ist natürlich schon mal ein Riesenerfolg, nach so langem Kampf und nach so langen Betten und Bitteln, dass die endlich mal in die Gänge kommen, dass sie das jetzt gemacht haben. Es entspricht nicht unseren Vorstellungen so richtig, es ist natürlich noch zu schwach, es ist noch mehr eine Absichtserklärung und sehr vage. Aber wir haben jetzt auch sehr viel Unterstützung von der Arbeitsgemeinschaft Fahrradfreundliche Kommunen in Bayern und den kommunalen Spitzenverbänden, die das genauso sehen wie wir, dass dieses Radgesetz noch nicht ausreicht und da müssen wir jetzt einfach weiter dran arbeiten.
Du hast jetzt schon einige PolitikerInnen genannt, eigentlich nur männliche Politiker, wenn man ehrlich sind. Meine Frage, weil wir jetzt hier so ein bisschen auch sitzen, Ökosystem vernetzen, raus aus Silos. Wir haben den Vormittag damit verbracht, Radtourismus und Radindustrie so ein bisschen zusammenzuführen. Ich hatte ein Gespräch bzw. einen Podcast, den Nimmsrad-Podcast, der jetzt vor der Eurobike kam, habe ich ein paar Leute um Statements gefragt. Und unter anderem hat Isabel Eberlein von der Agentur Velo-Konzept was gesagt, das mich so ein bisschen getriggert hat. Und das war ein politisches Thema bzw. ein parteipolitisches Thema. Sie sagt, sie findet es sehr bedenklich, dass in Deutschland dieses Thema, das Narrativ der Mobilitätswende, so sehr parteipolitisch geprägt ist und zugeschrieben ist. Wie siehst du das als jetzt Politikerin und hier auch gleich, also das ist ja wirklich so, entweder ist es grün-gelb, grün-schwarz, diese Konfrontation, kann man das aufbrechen? Besteht da eine Möglichkeit, aufeinander zuzugehen oder ist das so festgeschrieben, dass das unser großes Problem vielleicht auch wird, dass es immer eine Wahlsache sein wird?
Es ist so und ich arbeite hart daran, das aufzubrechen. Also
wie machst du das?
In Bayern geht das ja auch gar nicht anders, also da regiert schon immer die CSU, sie wird wahrscheinlich auch nach der nächsten Wahl weiter regieren, also ohne die geht es nicht und wir versuchen gerade, dass beim ADFC wir nicht in einer parteipolitischen Ecke stehen und quasi hier immer uns anhören müssen, das ist grüne Ideologie, die ihr da verbreitet, sondern dass wir sehr sachlich bleiben und mit Argumenten auf die Menschen zugehen und auch auf die Menschen, die eben an der Macht sind, das ist nun mal die CSU, und mit denen auch sehr konstruktiv reden. Und das hat ja bisher auch immer zum Erfolg geführt. Und ich gucke auch wirklich, dass bei uns im Vorstand nicht nur Grüne sind, im ADFC-Vorstand. Wir hatten auch jetzt die letzten 4 Jahre jemand von der CSU mit bei uns im Parteivorstand und das läuft einfach super. Wir sind uns sachlich eigentlich alle einig und das ist, was wir immer wieder hervorstellen müssen. Es geht hier nicht um irgendeinen Kampf, sondern es geht darum, die Sicherheit zu erhöhen für alle Radfahrenden und dass einfach mehr Menschen eine echte Alternative haben, gerade auch auf dem Land. Bayern ist ja das größte Flächenland. Wirklich zu entscheiden, möchte ich diese kurze Strecke von Adorf nach Bedorf wirklich mit dem Auto fahren oder kann ich da nicht auch das Fahrrad nehmen? Momentan mangelt es da halt an der Infrastruktur. Die Leute sagen, ich möchte nicht auf der Landstraße radeln, wo ich eng und sehr schnell überholt werde. Und deshalb nehme ich dann eben doch das Auto.
Also du hast die Hoffnung, dass es so diese Ideologiezuschreibung, die wir so erfahren und die ja auch der Vorwurf ist, ihr Radfahrer, ihr seid alle ideologisch unterwegs, mhm, und Anti-Auto ja auch, dass das zu durchbrechen ist?
Ja, also ich bin der festen Überzeugung, sonst hätte ich schon aufgegeben, glaube ich, und würde es nicht weitermachen.
Ja, das sowieso. Ja. Ihr müsst immer diesen Glauben haben.
Und der Glauben an das Gute, genau.
Ein bisschen Naivität, nein. Ja. Ihr wisst es oft besser und von außen ist es vielleicht gar nicht so sehr zu sehen, eben, dass da auch Gespräche stattfinden, ganz normale Gespräche mit ganz normalen Menschen, die nun mal vielleicht in anderen Parteien sind. Ein Punkt, eben, warum wir auch jetzt hier vom Ökosystem sprechen, inwieweit kann man vielleicht die Radindustrie oder auch den Radtourismus noch mehr einbinden, um diesen wirtschaftlichen Faktor nach vorne zu kehren, weil wir wissen immer, mit was man die Menschen überzeugt, ist dann doch Geld oder Kinder. Mhm. Das sind so die zwei Punkte. Im Gegensatz zu so Hundefotos oder so, ist das ja in dem Bereich eher Money und Kids.
Das stimmt. Also bei der Radentscheid-Kampagne haben wir auch sehr stark auf Kinder gesetzt und den Fokus auf Verkehrssicherheit von Kindern gelegt. Wir werden auch als ADFC Bayern jetzt uns mehr um Schulwegsicherheit und Sicherheit von Kindern kümmern. Wir haben einen Leitantrag gehabt bei der letzten Mitgliederversammlung. Und Geld und Radtourismus ist natürlich auch ein Argument. Wir haben in Bayern den Herrn Aiwanger als Wirtschaftsminister. Das ist natürlich besonders schwierig. Aber
vielleicht will er ja von Erding irgendwie mit dem Fahrrad fahren.
Trotzdem schneidet Bayern ja immer gut ab
beim Radtourismus. Er hat ja sein Wasserstoffauto.
Genau.
Ja, Norman?
Ja, also ich glaube, also ich finde diesen Punkt schon super spannend, das aufzumachen und das zu integrieren, also diese Wirtschaftsdaten. Wir haben jetzt von Zukunft Fahrrad auch auf dem Einplakat so ein bisschen aktuelle Wirtschaftsdaten bekommen der Radindustrie. Und wir sind ja, also die Radindustrie hat 10% der Größe der Autoindustrie, was schon, also ist immer noch natürlich wesentlich kleiner, aber es ist sehr, sehr signifikant und der Radtourismus hat einen sehr großen Anteil daran. Und ich habe auch das Gefühl, dass das kommunikativ spannend wäre, dass in diese in die Waagschale zu werfen tatsächlich. Und im Grunde kommen wir da zu unserer zweiten Gästin, zu Jill Warren. Wir freuen uns sehr, dass du heute da bist. Jill ist Sprachtalent, Geschäftsführerin der European Cyclist Federation, quasi dem Dachverband der nationalen Radorganisationen mit Sitz in Brüssel. Sie promotet das Fahrrad als nachhaltiges, gesundes Freizeit- und Verkehrsmittel. Man hört es gar nicht, aber sie stammt aus den USA, hat lange in Freiburg gelebt. Deswegen können wir das Panel hier heute auch auf Deutsch machen. Wir freuen uns sehr, dass du heute hier mit uns sitzt und dieses Gespräch führst.
Danke, freut mich auch. So. Jill, als Einstiegsfrage vielleicht gerade mal zum Ist-Zustand, damit wir das verstehen, was ihr überhaupt denn so tut in Brüssel. Das ist auch immer die Frage, was tun die denn immer so in Brüssel?
Ja.
Oder? Wie sieht das denn aktuell mit der Zusammenarbeit mit Industrie und Tourismus aus? Kannst du vielleicht so ein paar Beispiele geben, ein bisschen Best Practices?
Mhm. Also für alle, die es nicht wissen, also wir koordinieren zentral die Eurovelo-Fernradwege von Brüssel aus. Wir arbeiten mit Partnern in den verschiedenen Ländern. Wie Agathe vorhin gesagt hat, gibt es 93.000 Kilometer, wovon 64% bereits befahrbar ist oder so weit entwickelt ist, dass es so weit ist. Also die Industrie spielt da eine ganz wichtige Rolle natürlich, weil alle Services, alles, was notwendig ist für Radtourismus, ist uns auch wichtig. Wir sehen Eurovelo als, also nicht nur so Freizeit, Radtourismus und so, aber auch als Wirtschaftsmöglichkeit. Ne? also die besten Daten, die wir haben, sagen, dass in den ehemaligen EU 28, dass dieser Markt 44 Milliarden Euro wert ist und mehr als 500.000 Jobs hat, aber wir wissen es eigentlich nicht, wie es heute ist. Wie gesagt, also diese Zahlen sind schon mehr als 10 Jahre alt, mindestens. Aber das Potenzial ist auf jeden Fall da. Über Tourismus, also da ist Radtourismus eine ganz tolle Lösung. Ne? Und das sieht man auch in den Städten, die überrannt sind von Touristen zum Beispiel. Und es gibt immer tollere Sachen, also wer eine Radtour gemacht hat, also Bikepacking und alles Mögliche, also was ist alles für Gadgets und Bepackung und ja, man sieht auch, dass die Industrie sich weiterentwickelt, dass wir alle was dran haben und das ist eine tolle Sache. Und wenn wir zum Beispiel zu Entscheidungsträgern hingehen, gemeinsam, was wir in Brüssel oft tun, ist das super. Und so können wir auch diese ja, parteipolitische Dinge durchbrechen. Weil wenn wir nur als ECF zum Beispiel dahin gehen, dann wird das schnell als was Grünes gesehen, was nicht unbedingt schlecht ist, weil es gibt EU Green Deal und diese Vorhaben. Andererseits, wenn die Industrie mitkommt, dann die CDU-nahe Parteien hören auch zu.
Mhm. Ja, ja. Ja. Das ist genau der Punkt. Wer sind denn so die typischen Entscheidungsträgerinnen, mit denen ihr sprecht?
Ja, also auf EU-Ebene gibt es für uns also drei Säulen sozusagen. Einmal die Europäische Kommission, also einmal Europaparlament und einmal das Rat, also die Mitgliedstaaten sozusagen. Und man muss sie alle anders rangehen. Ja, die haben verschiedene Kompetenzen und Verantwortlichkeiten und Herangehensweisen. Und je nachdem, je nach Phase, wo ein Gesetzesvorhaben oder so ist, also arbeiten wir mit denen oder mit denen oder mit allen drei. Man muss einfach wissen, was...
Aber gibt es dann schon so Zusammenarbeiten mit irgendjemandem aus der Industrie? Wir hatten jetzt viele lokale, jetzt sagen wir mal, auf Mikro-Level-Kooperationen, die eben so stattfinden. Wenn ich das jetzt von einem europäischen Level... Mhm. Kann man das skalieren? Würde es sowas mal von einem Makro-Level geben? Also ja, wäre ja. Das mal möglich? Oder gibt es das
Fall.
Bereits?
Auf jeden Fall. Also die zwei Industrieverbände in Brüssel, also CONEBI, Confederation of European Bicycle Industry, und CIE, Cycling Industries Europe. Wir kooperieren mit beiden sehr eng zusammen.
Mhm. Ja. Norman?
Ja, das ist also gerade diese Kooperation und diese Präsenz der Radindustrie in Brüssel ist, glaube ich, ein super relevanter Faktor, der ja aus meiner Sicht heraus auch eigentlich kein Goodwill in der Radindustrie ist, sondern eigentlich eine harte Geschäftsentscheidung. Denn wenn ich bessere Infrastruktur fürs Radfahren schaffe, dann verkaufe ich am Schluss mehr Räder. Das bringt eine Radindustrie was, das bringt einen Radtourismus was. Also ich glaube, das ist das, was mich immer so ein bisschen wundert, dass aus der Radindustrie heraus da gar nicht so viel passiert, weil in allen Gesprächen, ich denke immer so, ja gut, aber das ist eben nicht so ein bisschen sponsern, sondern das ist einfach also vollkommen klarer Businessplan eigentlich. Mhm. Ich werde diesen Markt vergrößern und weiterentwickeln, wenn ich die Möglichkeiten und Infrastrukturen dazu schaffe.
Klar, ja, das wird von allen erkannt. Okay. Und wir agieren auch entsprechend. Wir sprechen mit der Industrie ab zum Beispiel, also diese Themen haben wir gemeinsam. Und bei diesen Themen, die wir gemeinsam haben, entweder treiben wir das voran und die folgen oder umgekehrt, also bei diesen gemeinsamen Themen. Und dann gibt es natürlich gewisse Themen, die eher also Civil Society sind und eher Industrie sind, die uns nicht so interessieren. Aber es gibt sehr, sehr viele, ich würde sagen, mehr, die gemeinsam sind als nur von uns oder nur von Industrie.
Okay, ich habe zuletzt mit der Friederike Pieschnick von Bosch gesprochen, die ja politische Kommunikation in Brüssel macht, als eine der, glaube ich, einzigen direkten Industrievertreterinnen, die in Brüssel sitzt. Und die sagte zu mir, für ihre Arbeit sind Daten so das mit Relevanteste, um einfach ja, Entscheidungsprozesse nicht zu beeinflussen, aber also darauf, in irgendeiner Form schon darauf Einfluss zu nehmen. Was für Daten sind denn das, wo du sagen würdest, die bräuchten wir im Idealfall gut aufbereitet, um einfach präsentieren zu können, um in diese Entscheidungsfindungsprozesse reinzugehen?
Also ich würde nicht so sehr sagen Daten, sondern Evidence. Mhm. Wir machen evidence-basierte Lobbyarbeit. Sprich, das sind nicht immer, ja gut, alles ist datenbasiert irgendwie. Aber wenn ich zur Kommission gehe und sage, das Potenzial ist riesig, weil also alle Trips in, ja, also in städtischen Räumen, also 60% weniger als 5 Kilometer sind. Ne? Also die kann man perfekt zu Fuß oder mit Rad oder sowas machen. Und wie schöpfen wir das Potenzial aus? Ne? Und es fängt an bei solchen Daten sozusagen. Aber dann kann ich auch sagen, zum Beispiel 90% der Leute, die sagen, die fahren nicht Rad oder fahren nicht mehr Rad. Also warum? Ja, weil sie sich nicht sicher fühlen. Sprich, ich brauche bessere Infrastruktur. Was kann die EU tun? Also warum ist die EU überhaupt da? Ne? Verteilt Geld um, oder? Also sammelt Geld ein von den Mitgliedstaaten und verteilt es um. Und wir wollen, dass es, ja, dass ein Teil von diesem Geld auch für Radinfrastruktur zum Beispiel ausgegeben wird. Und ja, und dass die Policies so das möglich machen, ja.
Daran anschließend vielleicht auch nochmal, vielleicht wirklich so zu dieser Klärung, also was sind denn tatsächlich Themen, die auf EU-Ebene dann geklärt werden und strategisch auf Fahrt gebracht werden, weil Friederike meinte damals auch zu mir, es ist viel Produkt, wo sie sich natürlich darum kümmert, aber jetzt ist ja doch das Thema europäische Radstrategie auf die Agenda gekommen. Ja. Also was hat die EU denn überhaupt oder dieses EU-Level für eine Möglichkeit, strategisch Vorgaben zu machen? Und dann vielleicht daran anschließend, was bringt euch das auf der lokalen Ebene, Bernadette? Ja.
Also erstens, die EU macht sehr viel mit Verkehrspolitik. Ne? Zum Beispiel diese 10V-Korridoren, ja? Also 10T-Corridors. Also damit man nahtlos über die Grenzen fahren kann und so nicht irgendwie, dass eine Straße da aufhört. Und die geben sehr, sehr, sehr viel Geld aus, um das zu ermöglichen, zum Beispiel. Aber bisher wurde das Radfahren nicht als vollwertiges Verkehrsmittel darin erkannt. Und noch schlimmer, zum Beispiel die EU gibt viel Geld aus, um Projekte zu finanzieren wie also Radnetze, also High-Speed Railways und so weiter. Und nicht selten war es der Fall, dass ein bestehender Radweg einfach dadurch abgeschnitten wurde. Oder dass Möglichkeiten nicht erkannt wurden. Man kann entlang dieser Bahnlinien einen ganz tollen Radweg bauen. Wir haben etliche Beispiele von entweder, wo was abgeschnitten wurde oder wo diese Opportunities liegen gelassen wurden. Und hinterher versucht man das mit viel mehr. Ja, also dann kostet das viel mehr, wenn man hinterher dann doch was macht. Und wir weisen darauf hin und sagen so, wenn man das Radfahren als vollwertiges Verkehrsmittel behandelt und entsprechend finanziert und fördert und unterstützt, dann haben wir alle EU-Bürger was davon. Ja? Also viel mehr, als bisher der Fall war. Also das ist ein Beispiel. Aber es gibt andere Beispiele. Zum Beispiel, also Tourismus ist ein EU-Kompetenz. Also wir haben mitgemacht an diesem sogenannten EU Tourism Transition Pathway, also diese Konsultation in Brüssel, wo wir gesagt haben, also wenn das Ziel von diesem Vorhaben ist, ein Green und Digital Transformation, natürlich gehört Radtourismus dazu und müsste noch stärker gefördert werden als bisher. Also natürlich haben wir diese Stimme dann da reingebracht. Was gibt es noch mehr? Also über die EU hinaus, dann gibt es diese UNECE Working Groups, also Transport, Health and Environment, Pan-European Partnership. Da gibt es auch eine Arbeitsgruppe zu Radtourismus und die AGAT macht da mit im Namen von ECF und unseren Stakeholdern. Und wir kooperieren auch mit the UNWTO, also UN World Tourism Organization. Also dann gibt es auch diese Gremien, wo wir das also vorantreiben können.
Ja, Bernadette, möchte ich nochmal an dich weitergegeben. Mhm. Also diese Entscheidung, diese Strategien auf EU-Ebene, wie kommt das auf der lokalen Ebene für diese lokale Arbeit auch an?
Also es bringt sehr viel, oft mehr als man so allgemein hin denkt. Also wenn man so an die EU denkt, denkt man oft an Kampagnen, aber ich sag mal, ohne die Richtlinien und Verordnungen, die da erlassen werden, gäbe es zum Beispiel in München garantiert immer noch kein Dieselfahrverbot und keine Umweltzone, da bin ich mir ganz, ganz sicher. Und insofern ist das schon sehr wichtig, was die EU macht und dass sie jetzt diese Cycling Strategy hat, weil wir brauchen das, um unserer Landesregierung und der kommunalen Regierung immer wieder zu sagen, ja, aber die EU sagt euch auch, ihr muss jetzt mal was getan werden.
Darf ich da konkret reingehen? Was erwartet ihr euch persönlich von der Cycling Strategy?
Ja, gut, also wir hören mehr darüber im Oktober bei diesen sogenannten Urban Mobility Days. Aber zuerst gab es, was das Parlament rausgebracht hat im Februar, also was sie zugestimmt haben mit überwiegender Mehrheit, also was uns sehr gefreut hat. Und ungefähr 90% von dem, was wir drin haben wollten, war da drin. Mhm. Also super, prima. Die Kommission wird mit irgendwas kommen. Ich glaube persönlich, es wird wahrscheinlich nicht so ambitioniert sein wie das von dem Parlament, aber das ist mit den meisten Vorhaben so, weil das Parlament progressiver ist und Bürger näher ist als die Kommission. Und die Kommission will eine sogenannte Interinstitutional Declaration, also die nennen es keine Strategie, sehr wichtig, die nennen das nicht mehr, wobei das EU-Parlament hat gesagt, we call on the Commission to develop an EU Cycling Strategy. Die Kommission hat gesagt, wir werden ein EU Cycling Declaration rausgeben. Das ist was anderes, ne? Aber okay. Ich glaube, die werden erstmal festlegen, das haben wir in dieser Kommission so alles schon getan für das Radfahren. Und man könnte das und das und das, also die Rahmenbedingungen, Framework und so. Aber ich glaube, es wird nicht ganz, ganz viel Neues geben. Trotzdem, also dieses Framework wird ganz, ganz wichtig sein für die nächsten Schritte, um das vorantreiben zu können in der nächsten Budgetperiode und so. Also das gibt uns ein Gerüst, worauf wir weiter aufbauen können.
Mhm. Also unsere Freude Arbeit ist durchaus auch berechtigt, dann die wir im Februar vielleicht naiv erfahren haben. Ja. Bei dir, Bernadette, was erhoffst du dir von der Cycling Strategy?
Einfach, dass dieses Bekenntnis da ist, dass das Fahrrad ein vollwertiges Verkehrsmittel ist und dass es vor allem auch verknüpft werden muss mit anderen Verkehrsmitteln, also zum Beispiel, dass jetzt eine Pflicht ist, eine Radmitnahme zu ermöglichen für alle Bahngesellschaften, verdanken wir ja auch der europäischen Arbeit. Und das ist sehr, sehr wichtig.
Mhm. Ja. Ich saß gestern mit der Bahn zusammen.
Ah,
sagt das nichts. Ja, Norman, du noch Fragen?
Tatsächlich eher so ein Ausblick vielleicht noch, der mich interessieren würde. Also was ist so eure Hoffnungen, eure Visionen, wie das Rad, also das Fahrrad wirklich so auf EU-Ebene, aber eben auch auf der lokalen Ebene so 2030 angekommen oder weiterentwickelt worden ist. Was ist da so euer Bild und euer Blick dafür? Vielleicht magst du anfangen, Bernadette.
Ja, ich möchte, dass es einfach ganz normal wird, mit dem Fahrrad zu fahren, so wie das in Holland heute schon der Fall ist, dass man flächendeckende gute Netze hat, um mit dem Fahrrad unterwegs zu sein, das gut kombinieren kann. Und dass wir aus diesen ideologischen Grabenkämpfen rauskommen, also Auto gegen Fahrrad und so weiter, dieses Ausspielen, da möchte ich einfach, dass wir da rauskommen.
Ich habe so viele Wünsche.
Ja, ich auch, Jill.
Das sind wir gut zusammen. Also erstmal, dass Eurovelo ganz, ganz schnell und beschleunigt weiterentwickelt wird, weil das ist, also für uns Europäer, ich zähle mich auch dazu, erstens, weil ich einen holländischen Pass habe und zweitens, weil ich schon seit mehr als 30 Jahren in Europa lebe. Also Eurovelo, also als Konzept, als Radnetz, prima, dass das weiterentwickelt wird. Und zweitens einfach die Tatsache, also wenn tatsächlich das Radfahren als vollwertiges Verkehrsmittel behandelt wird, dann eröffnet das so viel mehr Möglichkeiten für das Radfahren, die es bisher nicht so gegeben hat. Und ich glaube, wir können uns kaum vorstellen, wie so eine Welt wirklich aussieht.
Ne? Skizziere sie mal.
Ja.
Gib uns Hoffnung.
Ja, also sehr gerne. Ich denke, dass wir nicht ständig diesen Streit haben, also nicht ständig, dass man das, das Autofahren als Default sieht, ne? Also, dass man anders denkt und anders plant und
so diese
anders finanziert. Ja? Also wir sagen zum Beispiel, also man müsste 10% des nationalen Verkehrsbudgets, also insgesamt, was ein Land ausgibt für Verkehr, 10% fürs Radfahren. Wenn man das tatsächlich machen würde, mein Gott.
Wie viel sind es aktuell?
Also nur Irland macht das tatsächlich, 10%.
Tatsache, seit wann?
Seit 2020, seit dem Koalitionsvertrag von der jetzigen Regierung 2020. Und was für Projekte dabei jetzt rauskommen, Wahnsinn. Ja? Mhm. Holland, wenn man alles beieinander zählt, dann kommt man irgendwo zwischen 7% und 10%. Aber in den meisten anderen Ländern 1%, vielleicht 2%, wenn sie sehr progressiv sind.
Mhm. Bernadette, wie viel ist es in München?
München ist tatsächlich vergleichsweise relativ gut, obwohl da so Zahlen kursieren von Greenpeace, das wären nur 3 Euro pro Kopf und Jahr. München hat eine Radverkehrspauschale von 25 Millionen im Jahr und gibt die inzwischen auch aus. Aber die Sachen sind auch alle viel teurer geworden als früher. Also früher hatte ich eine Radpauschale von 5 Millionen, als ich noch kommissarisch Radverkehrsbeauftragter war. Und wir konnten davon deutlich mehr machen, als man davon heute machen kann. Ich weiß nicht, woran es so genau liegt, aber es ist sehr schade und auf jeden Fall muss es mehr werden. Es gibt ja im Nationalen Radverkehrsplan die Vorgabe 30 Euro pro Jahr und Kopf. Davon sind wir auch in München noch weit entfernt und alle anderen sind noch deutlich dahinter. Nein, hinten nach.
Okay. Jetzt vom Gedanken nochmal her, von dieser Einstiegsfrage, wie können wir gemeinsam gestalten, wenn ich euch jetzt so zugehört habe, habe ich das Gefühl, als Radtourismus und Radindustrie können wir gefühlt auf einer EU-Ebene im Grunde euch als Verbände unterstützen, also sowohl die Industrieverbände als auch euch als European Cycling Federation, also vor allem mit einer wahrscheinlich monetären Unterstützung, um da Kapazitäten auch aufzubauen. Also das ist, glaube ich, schon ein relevanter Punkt. Und wenn ich es richtig verstehe, wieder auf der lokalen Ebene ist es tatsächlich eher eine kooperative Arbeit. Und ich fand es schön, was Christoph gesagt hatte, deswegen auch dieser Ansatz des Ökosystem-Design, weil es ja so ein aktives Gestalten ist, also dass wir vor allem auf der lokalen Ebene uns irgendwie gemeinsam engagieren und da zusammenkommen, gemeinsam sprechen und gucken, wie wir Sachen gemeinsam entwickeln können und vielleicht auch aus verschiedenen Perspektiven. Deswegen auch der Beitrag aus Lyon und schade, dass Christian mit Berlin nicht da war, weil es ja auch schon spannend ist, wie urbanes Radfahren im Alltag, aber dann auch ein touristisches Radfahren in der Stadt irgendwie Hand in Hand geht. Sehe ich das so richtig? Also geht das mit euch einher? Habe ich euch da auch richtig verstanden, so die letzte halbe Stunde? Weil dann wäre das, glaube ich, ein spannender Ansatz, den so nochmal rauszugeben. Also Geld auf EU-Ebene, natürlich auch Geld auf lokaler Ebene, aber dort vor allem ein gemeinsames Engagement, eine gemeinsame Stimme.
Ja, stimme ich voll zu, weil letztlich muss es auf der lokalen Ebene alles umgesetzt werden. Man kann sich die tollsten Ziele geben, wenn die lokale Ebene nicht mitmacht, wird da nicht viel passieren. Insofern muss man tatsächlich, und man sieht das in den Städten ja auch, da wo die Stadtspitze selber dahinter steht und gerne mehr Radverkehr möchte, da geht deutlich mehr als in anderen Kommunen.
Ja, für uns zum Beispiel nur 10% von unserem Jahresbudget kommt von unseren Mitgliedern. Das heißt, wir sind sehr angewiesen auf anderen Geldquellen für unsere Arbeit. Was Agat vorher geschildert hat mit dieser Studie, die wir machen wollen, damit wir viel glaubwürdiger zu den Entscheidungsträgern hingehen können, mit europäisch gültigen Daten, die viel aktueller sind. Wir brauchen Geld, um das zu verwirklichen. Also ich meine, wir sind alle gewilligt, wir machen sehr leidenschaftlich gern das, was wir machen, aber um sowas zusammenzukriegen, also mit den verschiedenen Akteuren, brauchen wir einfach Geld.
Ja? Du warst auch in der Automotive-Industrie, ich glaube, du weißt, wie die Lobbyarbeit dort funktioniert.
Ich war erstens in der Autoindustrie und dann 20 Jahre in großen Anwaltskanzleien. Ich weiß, dass Unternehmen gerne bereit sind, bis zu 1.000 Euro pro Stunde Geld auszugeben für Lobbyarbeit. Ne?
Ja. Also ich glaube, da war auch schon die Inflation tätig und ich glaube, inzwischen kommen die auch mehr. Ich habe auch viele, viele Hoffnungen und Wünsche und ich sehe aber auch ein bisschen so uns in der Verantwortung, weil wir sind auch Teil des Ökosystems und medial kann man sicherlich auch einiges noch verbessern. Und dem muss man sich vielleicht auch bewusst sein. Also ich denke auch kommunikativ von eurer Seite fast schon der Wunsch nach einer Professionalisierung auf der kommunikativen Ebene, weil da ist noch viel Potenzial, aber natürlich auch von den Medien. Wir sind wirklich nur ein kleiner Tropfen auf dem heißen Stein. genau. Wollen wir Fragen aus dem Publikum zulassen. Noch nehmen? Haben, ja. Zulassen? Habt lassen ihr denn? Sie. Ja.
Ich schon wieder.
Ich schon wieder.
Ich würde ganz gern tatsächlich, wenn ich das auch darf, inhaltlich noch was beitragen. Ihr habt vorhin die Frage gestellt, gibt es denn diese Zusammenarbeit, diese Kooperation schon auf Makroebene zwischen Tourismus, Industrie? Ja, die gibt's. Das haben vielleicht viele auch schon mitbekommen. Jetzt im Segment Mountainbiken, Freizeitradfahren, hat sich das sogenannte Bike Nature Movement gegründet letztes Jahr unter dem Dach des Zweirad-Industrieverbandes. Da haben die deutsche Fahrradindustrie, wir als deutsche Initiative Mountainbike und von Seiten des Tourismus, des Mountainbike-Tourismus-Forum sich zusammengetan und auch eine Vision 2030 entwickelt mit festen Handlungsfeldern und Zielen. Und dort wird eben dann auch ganz gezielt das Geld der Industrie sehr, sehr, sehr dankenswerterweise zur Verfügung gestellt, damit im Bereich Tourismus und eben im Bereich Interessenvertretung die dementsprechenden Möglichkeiten genutzt werden, um das Ganze auf Länderebene, aber vor allem auf Bundesebene voranzutreiben. Also ich glaube, da ist eine ganz tolle Möglichkeit geschaffen worden.
Sehr schön. Der Nährboden des Ökosystems. Hier vorne noch.
Ja. Thomas Holzheim, Naviso. Ich hätte noch mit da was über digitale Daten erzählen, aber jetzt interessiert mich nochmal die Finanzierung. Wir haben gestern ein interessantes Gespräch mit Agathe gehabt und sie hat uns erzählt, dass dieses Thema Finanzierung der Untersuchungen früher mal gelöst war oder unterstützt wurde von der Europäischen Kommission. Sie hat das finanziert und wenn ich das richtig verstanden habe, tut sie das jetzt zurzeit nicht mehr. Also meine Frage wäre, gibt es Hoffnungen und Methoden, wie man die Europäische Kommission wieder dazu bekommt, genau diese Untersuchungen, die jetzt notwendig sind, die du eben auch zitiert hast, zu finanzieren?
Also die Studie, die es bereits gibt, wurde nicht von der Europäischen Kommission, sondern von dem Europaparlament finanziert. Also die haben, also die stellen ihre Prioritäten fest, ne? Und jedes Jahr haben sie nur so und so viel Geld, um die Studien rauszubringen, die sie für ihre Arbeit für am wichtigsten erachten. Ja? Und die Europäische Kommission, die macht auch Studien von Zeit zu Zeit, aber nicht unbedingt genau die Studien, die wir haben wollen. Und es gibt immer die Möglichkeit, irgendein Projektteam zu gründen und ja, sich zu bewerben für EU-Projektfonds und so, aber im Moment passt nichts zusammen mit dem, was wir brauchen und wollen. Also im Moment ja, passt einfach nicht zusammen. Gut.
Vielen Dank.
Thank you. Well, yeah, I just had a comment also. I was wondering, just listening to what you were saying, how can we bring cycling tourism outside of the niche it is at the moment? And I was thinking that, for example, I'm promoting Eurovelo, so one kind of cycling tourism, but there is also mountain bike with a lot of potential, and there's also road cycling bike. Tour de France is very famous and bringing a lot of culture. And maybe we should, it was one of your questions, better cooperate all together, because most probably if we put all our forces together, we could have more impact and we would be less considered as a niche. So it's also how can we make it work together, maybe one common point, of course it's the bicycle, but also the sustainability. I think it's also the key of what we are promoting, a more sustainable way of transport, of tourism, and hopefully if we could maybe work a bit more all together, we could have better impact, because for now I'm in Eurobike and I think that's like in tourism is just a tiny part of it, and when attending ITB Berlin, for example, the biggest tourism fair, well, cycling tourism was even smaller. And so I guess it's maybe something we could work on and having a higher, bigger impact in the future.
Super Punkt, ja. Also ich denke, das ist auch heute hier so der Gedanke, das Fahrrad ganzheitlich zu denken. Und wie eng das miteinander verknüpft ist. Wir hatten die Eurobike, die so als Sportmesse gestartet ist und jetzt in so einen politischen, breiten Bereich gegangen ist. Das Fahrrad im urbanen Bereich zu sehen, im Freizeitbereich und auch im Sportsegment und das zusammenzuführen. Und wenn man im urbanen Bereich radelt, dann kommt man vielleicht auch erst auf die Idee, das dann auf einer Eurovelo-Route zu machen oder als Biker auf den Trails. Und von der anderen Seite vom Sportsegment wäre es auch schön, wenn ein paar sportlichere Biker, ich habe ganz viele in meinem Umkreis, die sehr, sehr, sehr viele Kilometer auf dem Fahrrad fahren, aber mit dem Auto zum Bäcker fahren.
Oh. Ich kenne auch solche. Sowas gibt's.
Ich kann doch nicht mein teures Rad zum Bäcker nehmen. Ja. Okay.
Dann würde ich sagen, schließen wir hier. Vielen, vielen Dank für eure Zeit. Das Lagerfeuer zünden wir heute Abend irgendwann vielleicht noch an. Genau, und dann gehen wir jetzt, glaube ich, zu einem Part weiter, der das im Grunde so ein bisschen weiterspinnt, nämlich zum Thema, wie Tourismus und Industrie da auch kooperieren können und diesen Ökosystemgedanken weiterspinnen können. Aber jetzt erstmal vielen Dank an euch. Es hat sehr viel Spaß gemacht.
Nehmt alle fleißig das Rad.
Ja, natürlich.
Überall hin. Und bitte kauft euch noch Radentscheid Bayern-T-Shirt.
Ich habe leider
eine Geldanlage.
Kannst du ersteigern, um unsere...
Genau. Damit finanzieren wir jetzt die nächste Studie für den ISV. Super.
Dankeschön.
Vielen Dank.
Danke euch.